Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Es gibt zu dem Yogacara gibt's zwei Nachträge. Den einen Nachtrag, da war hier in dem Text, gab es eine Textstelle, die ich irgendwie komisch vorgelesen habe und mir dadurch auch komisch vorkam. Und zwar war das mit den Dummen. Da eine imaginäre Sache dual wahrgenommen wird, aber aufgrund der Abwesenheit dieser Dualität eins ist, wird von der imaginären Natur des Dummen gesagt, dass sie sowohl dual als auch nicht dual ist. Das ist ein bisschen kompliziert beschrieben, aber eigentlich meint es, dass das, was wir projizieren, dual wahrgenommen wird. Okay, aber eigentlich existieren die Sachen ja nicht, weil es ja nur unsere Projektion ist. Und die Dummen glauben aber, dass die Projektion wirklich real an sich besteht. Das ist damit gemeint. Also insofern habe ich es gar nicht falsch übersetzt, nur im falschen Rhythmus vorgelesen. Deswegen wird dann gesagt, das, was die Dummen als faktische Realität ansehen, zwei Naturen hat oder zwei Aspekte hat, und zwar einmal den Relativ und den Absoluten. Das ist eigentlich in dem Text hier gemeint. Zweiter Nachtrag, habe ich das letzte Mal vergessen auszuteilen. Und zwar ist ja eine der Hauptbotschaften des Yogacara, dass alles, was wir wahrnehmen, unsere Projektion ist. Und es gibt jetzt in der buddhistischen Tradition, gibt es, ich weiß es gar nicht, ich glaube 8 verschiedene Beispiele, die diese imaginäre Natur unserer Wahrnehmung, also Bilder für diese imaginäre Natur unserer Wahrnehmung. Das eine ist, dass die Dinge so unwirklich sind wie ein Traum, so unwirklich wie ein Zauberkunststück von einem Magier, so unwirklich wie eine optische Täuschung. Die Dinge erscheinen wie in einem Spiegel, ohne real zu sein. Also wie ein Spiegelbild, aber das Bild im Spiegel ist ja auch nicht real, sondern nur eine Abbildung von etwas. Das nächste ist, man nimmt Dinge wahr, obwohl da wie ein Echo nichts ist, weder innen noch außen. Das nächste Bild dafür, es gibt wie in einer Gandhava-Stadt keinen Wohnort und keinen, der wohnt. Und die Dinge erscheinen wie eine Spiegelung ohne Eigenständigkeit zu haben. Und wie in einer von einem Zauberer erschaffenen Stadt gibt es alle Arten von Erscheinungen, die aber nicht wirklich vorhanden sind. Wenn ihr die Objekte eurer Wahrnehmung auf diese Weise seht, erkennt ihr, dass alle diese Erscheinungen ihrem Wesen nach unwirklich sind. Und das ist eines meiner Lieblingszitate, weil da... Haben wir schon gehabt?
Ja, wir haben ja diese Karte schon.
Diese Karte habt ihr auch schon bekommen?
Also mir kommt das ja bekannt vor.
Also das ist so mein...
Weil das kennst du...
Ja genau, ich habe das, also ich bringe das immer mal wieder. Aber die Karte glaube ich noch nicht. Also sonst hätte ich nicht so viele Exemplare. Das Interessante ist, es fasst die Sichtweise vom Yogacara zusammen. Aber der Text stammt aus einem Buch aus dem 19. Jahrhundert, und zwar von einem meiner Lieblingsgelehrten, und zwar von Patrul Rinpoche. Und da sieht man, dass diese Bilder über die Jahrhunderte gleich bleiben und also im 19. Jahrhundert wieder auftauchen, als auch im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert. Das ist klassische buddhistische Substanz. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, wo man alles nochmal zusammen hat. Also es gibt dann so unterschiedliche Diskussionen. Also die einen sagen, dass alles wie ein Traum ist, und die anderen relativieren das ein bisschen, indem sie sagen, das, was wir wahrnehmen, ist alles wie ein Traum. Das ist so ein bisschen so ein feiner Unterschied, den ich nicht so ganz aufklären kann, weil ich glaube, es gibt einfach die verschiedenen Standpunkte dazu. Was bleibt ist, dass wir halt auch nur mit dem arbeiten können, was wir wahrnehmen, und das ist auf jeden Fall unsere Projektion. Punkt. Was dann dahinter ist, who knows? Das war der zweite Nachtrag. Und dann gehen wir jetzt zum Huayan. Das bezieht sich auf einen Text, der irgendwo zwischen Nordindien und China auf der Seitenstraße entstanden ist. Man weiß nicht genau wo, das ist das Avatamsaka Sutra. Es gibt von Cleary gibt's eine englische Übersetzung, und das ist so ein dicker Wälzer. Und es ist alles eine sehr, sehr blumige Sprache. Es gibt jetzt hier die Kurzvariante von Thich Nhat Hanh. Das ist sozusagen viel leichter lesbar. Für Thich Nhat Hanh ist Huayan eines der Kernelemente seines Ansatzes. Und er bringt sehr viele Bilder die, finde ich, sehr eingängig sind. Es gibt einmal eine ganz berühmte Übung von ihm, wo man, ich weiß gar nicht, also das kann man beliebig einsetzen, also ein Stück Schokolade oder ein Tee. Und dann geht er diese ganze Reihe zurück, wie es passieren konnte, dass die Schokolade in meiner Hand landet. Und zwar, er geht sozusagen zurück, also wo hast du die Schokolade gekauft? Also in irgendeinem Lebensmittelgeschäft. Okay, wer hat die Schokolade dort in das Fach einsortiert? Irgendjemand von dem Lebensmittelgeschäft. Okay, wer hat dann die Schokolade von dem Fach, also zurück? Das muss ja dann irgendein Transportunternehmen dorthin gebracht haben. Ah, da ist sozusagen noch der. Und dann geht es zurück. Und wo war die Spedition? Wo ist es in der Spedition eingeladen worden? Aha. Und dann gibt es irgendwo ein riesiges Lager und dann landet man irgendwann beim Flughafen. Und welcher Pilot hat jetzt diese Schokolade in dem Container von Schweiz vielleicht hergeflogen nach Österreich? Und dann also gab es ja am Flughafen in der Schweiz auch wieder jemand, der das ausgeladen hat oder Leute, die das ausgeladen haben. Und dann geht es weiter, also bis nach, vielleicht bis zu dieser Lebensmittelfirma in der Schweiz, die diese Schokolade produziert hat. Und diese Schokolade ist aber eigentlich eine Zusammensetzung von verschiedenen Zutaten. Also da ist Zucker drin, da ist Kakaofett, also Kakaobutter drin, dann ist, was ist dann noch, vielleicht Palmöl, Palmfett, böse, böse, böse. Dann Kakao natürlich, dann ist sozusagen die Verpackung der Schokolade, könnte man diese ganze Linie zu, wo kommt das Papier her, die Farbe und so. Und wenn man das alles so durchgeht, ja, bis man dann vielleicht bei der Kakaobohne am Baum in Südamerika landet, also wie viele Leute eigentlich bei diesem kleinen Stück Schokolade damit beigetragen haben, dass ich hier dieses kleine Stück Schokolade, ja, da kommt man auf tausende Personen eigentlich. Und das ist so ein Bild von ihm, wo er zeigt, wie das alles miteinander verwoben ist, wie das alles miteinander zusammenhängt und eigentlich ein riesiges Netzwerk von verschiedensten Menschen, Kräften, Dingen ist, die dann alle zusammengekommen sind und die sich alle in diesem kleinen Stückchen Schokolade manifestieren. Und das finde ich einfach ein sehr schönes poetisches Bild oder Geschichte, die zeigt, dass in dieser kleinen Schokolade sich alle verschiedenen Dinge widerspiegeln oder zusammenkommen. Und so kann man eigentlich jeden Gegenstand dekonstruieren und schauen, was sich da alles sozusagen manifestiert, wie viele tausend verschiedene Leute da mitgearbeitet haben, wie viele tausend verschiedene Inkredenzien, also Sachen, die da zusammengekommen sind, da zusammenspielen. Und das ist eigentlich die Hauptaussage vom Avatamsaka Sutra. Das heißt, dass alles miteinander vernetzt ist. So. Und es gibt ein Bild von von so einem Spiegelkabinett. Ja, so ähnlich wie so ein Spiegelkabinett. Und wenn man in einen Spiegel hineinschaut, reflektiert das in den nächsten Spiegel und das reflektiert wieder in den nächsten Spiegel, sodass wir in einem Spiegel alles sehen, ist es alles drin vorhanden, was sozusagen die Umgebung ausmacht. Und so ist das genauso wie in dieser Schokolade. In diesem kleinen Stückchen Schokolade spiegelt eigentlich das ganze Universum wider. Das heißt, die Verbundenheit mit dem ganzen Universum. Und Thich Nhat Hanh hat einen eigenen Begriff kreiert, den nannte er Intersein. Und das meint nichts anderes, als dass das alles ein riesiges Beziehungsgefüge ist. Dass die Dinge nicht voneinander getrennt sind, sondern dass die Dinge auch in ihrem Entstehungsprozess zusammengehören und miteinander verbunden sind. Und nicht nur die Schokolade mit einem anderen, sondern natürlich auch die Menschen miteinander sind. Über tausend verschiedenste Dinge miteinander verbunden. Und das einfachste Beispiel wäre die Atemluft, der Sauerstoff. Ja, also wir atmen hier alle das Gleiche ein, wir atmen es auch wieder aus. Und das, was ich ausatme, atmet ihr vielleicht wieder ein. Und so sind wir auch miteinander verbunden. Ja, oder, wenn wir irgendwas essen, das kommt dann irgendwann wieder raus und geht dann in die Erde und da wächst dann wieder was raus. Und auch das sind alles so, also wir befinden uns in einem riesigen Kreislaufprozess, wo alle Einzelteile alle miteinander verbunden sind. Das ist die Idee von Huayin. Und Huayin ist eigentlich, also und das ist sozusagen Mahayana, irgendwo in Nordindien, Seidenstraße, wo auch immer ist der Text entstanden worden, basiert aber auf der Idee von der Leerheit. Dass, wenn ich davon ausgehe, dass diese Dinge, die ich als Verdinglichung, als Einzelteile projiziere, dass eigentlich das nur meine Projektion ist, dann muss ich zu dem Schluss kommen, dass das Ding, so wie ich es projiziere, als Ding nicht besteht, sondern nur meine Projektion ist. Und trotzdem ist aber irgendetwas da. Und das meint, dass das, was da ist, ist nichts anderes als die gesamte Verbindung von allen Dingen. Weil ja nichts voneinander getrennt ist, ist sozusagen der Umkehrschluss, wenn man es positiv formuliert, und das wird im Buddhismus aber nicht positiv formuliert, weil wir ja dann wieder auf der begrifflichen Ebene sind, sondern dann wird gesagt, das ist Nichtsein. Oder das ist also eine Nichtjacke. In Betonung, dass auf der relativen Ebene ist es eine Jacke, aber eigentlich ist es keine Jacke. Und deswegen kann ich vor jedes Ding, was ich durch meine Verdinglichung kreiert habe, muss ich eigentlich immer wieder mitdenken, das ist nur meine Kreation, und das wird dann im Buddhismus mit einer Verneinung formuliert. Also, das ist einfach die, ja, man könnte auch sagen, also Thich Nhat Hanh hat es dann, alle Dinge sind eins. Das ist für uns Westler besser begrifflich, aber wenn wir von einem Einheitsgedanken ausgehen oder einer Einheitsformulierung, dann setze ich voraus, dass es Einzeldinge gibt. Und der Buddhismus geht einen Schritt weiter und sagt, es gibt keine Einzeldinge. Das ist nur meine Projektion. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass es eins alles ist. Aber vom Sprachlichen hört sich das natürlich besser an, wenn man sagt, alles ist eins. Der Buddhismus sagt, alles ist leer von eigenständigem Sein. Das ist die offizielle Formulierung. Und dann kann ich sagen, okay, alles ist, hängt zusammen. Und das ist die Idee von Huayin oder Interbeing, so nannte er das. Ja. Und dieser Gedanke, also wie gesagt, also in unserer Sprache des Verbundenseins, so sagt auch Thich Nhat Hanh, ist dann in den 80er Jahren, als diese ganze Ökologiebewegung aufgekommen ist, Umweltschutz und diese Dinge, gab es innerhalb der buddhistischen Szene in Amerika auch Leute, die das eigentlich auf die Ökologie umgesetzt haben. Und es nannte sich dann, also da ist die Jonah Mercy, oder Mercy ist da eine der Personen, die da sozusagen am weitesten gegangen sind. Und sie hat das dann Tiefenökologie genannt, diesen Ansatz. Und das ist die Verbindung, die eigentlich auf Huayin basiert, auf dem Gedanken, dass alles miteinander verbunden ist. Und das geht so weit bis hin zu Mönchen, die in Thailand sich an irgendwelche Urwaldriesenbäume angekettet haben, um zu verhindern, dass internationale Holzfirmen den Urwald abholzen, weil das die grüne Lunge der Welt ist und alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, wenn dort der Urwald abgeholzt wird, kriegen wir hier in Europa vielleicht weniger Luft. Und das ist ja eigentlich heute schon ein Allgemeinplatz, ja? Aber man muss es sozusagen zurückrechnen, bis vor 40 Jahren, war das kein Allgemeinplatz, sondern da hat dieses ökologische Denken eigentlich erst begonnen. Und im Buddhismus, die haben sich halt dann, ich denke mal, das Avatamsaka Sutra ist so drittes Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden, Die haben das schon so realisiert und haben daraus abgeleitet, sorgsam mit der Natur umzugehen, weil die Natur ein Teil von uns ist oder wir ein Teil von der Natur. Wir stehen nicht über der Natur, sondern wir sind Teil der Natur. Und dieses Verständnis, dass wir nicht über der Natur stehen, sondern Teil davon sind, wird zum Beispiel in der chinesischen Malerei dadurch ausgedrückt, dass die Malerei, also das geht jetzt noch einen Schritt weiter, aber der chinesische Begriff für Landschaftsmalerei, und die Landschaftsmalerei ist sozusagen die höchste Form der Malerei in der chinesischen Malerei, sind zwei Schriftzeichen, und das eine Schriftzeichen ist Berg und das andere Schriftzeichen ist Wasser. Und du findest auf jedem dieser, also dieser schwarz-weiß chinesischen Malereien, findest du immer einen Berg, das ist die Erde, und das Wasser ist sozusagen das, was vom Himmel eigentlich runterkommt. Und in irgendeiner Form ist dort immer Wasser vorhanden, sei das als ein Fluss, ein See, ein Wasserfall oder sei das nur als Nebel. Weil zwischen diesen beiden Kräften, und das ist dann sozusagen in abstrakterer Form Yin und Yang, die sind sozusagen miteinander permanent in Bewegung. Und das wird in den Bildern dargestellt durch diese beiden Wasser und Berg. Und wenn man dann auf die Bilder sich anschaut, dann sind die Berge riesig groß und oft findet man nur ein kleines Männchen irgendwo am Rand, winzig. Und das manifestiert, dass der Mensch nur ein winziges Teilchen des Gesamten ist. Und das wird in jedem dieser Bilder so dargestellt. Das ist sozusagen die Ikonografie. Und so muss man diese Bilder lesen. Ja, das heißt, der Mensch steht nicht im Mittelpunkt des Bildes, sondern die Natur, der Berg, der Wasserfall steht im Mittelpunkt. Und die Dynamik, also das Qi sozusagen, steht im Mittelpunkt der Abbildung. Und da kommt dann zufälligerweise auch irgendwo ein kleines Männchen vor, in irgendeinem Kahn oder der meditiert oder keine Ahnung, sitzt unter einem kleinen Bäumchen, wo man fast teilweise eine Lupe braucht, um den zu finden. Und das ist ein vollkommen anderes Verständnis als westliche Malerei. Ja, da hat man dann irgendeinen venezianischen Kaufmann, der sozusagen mit großem Kopf da sitzt und im Hintergrund ist ein ganzer Reichtum dargestellt. Oder also das zieht sich ja bis zu Klimt. Ja, was hat Klimt gemalt? Irgendwelche reichen Leute. Caspar David, genau. Also die Romantik schließt da nochmal an, aber selbst bei Caspar David Friedrich sind die Personen relativ groß immer noch. Ja, sind eingebettet in die Natur.
Sehr groß dargestellt bei Caspar David Friedrich schon.
Ich finde schon. Also es ist. Aber es ist Einsamkeit und ja, also. Ja, das wäre wahrscheinlich, was dem nahe kommt.
Es kommt dem nahe, ja.
Es kommt dem nahe.
Sein Wesen, ja.
Ja, also bei der Romantik ist halt so eine Strömung, wo man halt immer, also wieder so in dieses irrationale, mystische.
Ja. Schon mal verbunden sein, irgendwie.
Ja, aber auch einsam.
Auch einsam ist beides, ja.
Es hat so, also es, ja. Also das ist so, also Huayan klingt erstmal, so wie auch Yogacara, klingt erstmal sehr abstrakt. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, es anzubinden an den realen Alltag. Ja? Welche Relevanz hat das für den realen Alltag? Huayan ist Meditationserfahrung, also checken, wie unser Geist funktioniert, wie wir Dinge, Prozesse verdinglichen. Ja, und das wieder aufzulösen, wieder in die Prozesse hineinzukommen, ist die Kunst. Huayan zeigt Verbundenheit und was sich daraus ableitet, ist ein anderer Umgang mit unserer Umwelt. Also in sozusagen in Beziehungsgefügen denken und nicht in Einzelteilen denken. Das ist, finde ich, Ja, also das ist, also in meinem Verständnis ist das sozusagen der Kern der ganzen Geschichte. Also und Thich Nhat Hanh ist einfach deswegen so schön, weil er so viele poetische Bilder bringt. Ja, also blicke genau auf deine Hand. Ja. Ja, also das ist, also in einem Staubteilchen ist das ganze Universum vorhanden. Ja. Loslassen von innen und außen. Für den Apfelbaum in deinem Garten sorgen. Also allein die Überschriften sind schon poetisch. Ja, also
sehr bildhaft.
Sehr bildhaft, genau. Also es sind einfach schöne Bilder. Und das ist, finde ich, ja, und dann, also genau, also eines seiner Beispiele ist immer noch dieser Apfelsaft mit dem Trüben, wo es sozusagen klarer wird. Und dann kann man das sozusagen weiter schauen, also wo kommen die Äpfel her und so. Und das kann man mit Kindern auch machen. Also das hat er, also er hat also viel mit Kindern gearbeitet und das sind so Geschichten, die Kinder auch verstehen. Ja, also wenn die sich sozusagen dann bewusst sind, dass es nicht eine Schokolade, die süß ist und super ist, sondern wenn die Schokolade essen und sich dann vergegenwärtigen, was da, wie viele Menschen da sozusagen beigetragen haben, dass ich diese Schokolade jetzt essen kann, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zu Lebensmitteln zum Beispiel. Ja, also dann gehe ich viel sorgsamer um mit dem, was mir begegnet. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil im Buddhismus, dass man wirklich das Leben wertschätzt. Und also in Zen-Klöstern zum Beispiel, in der Küche, wenn also der Reis gewaschen wird, gibt es ein großes Sieb, wo also der Reis abgegossen wird und auch das Wasser abgegossen wird. Und da wird darauf geachtet, dass ja kein Reiskorn irgendwie in den Ausfluss kommt, sondern es wird alles sozusagen aufgefangen. Und das ist sozusagen so eine Grundeinstellung, die sich im praktischen Alltag manifestiert, dass ich sorgsam mit den Ressourcen umgehe und nichts verschwende. Ja, und wir leben halt in einer totalen Welt, wo es eigentlich nur um schnelllebigen Konsum geht. Ja, je schneller die Sachen weg sind, desto besser für irgendwelche Firmen, die dann sozusagen wieder neu produzieren können. Also diese Fast Fashion-Sachen ist ja wieder sehr viel diskutiert und so. Und kommt auch aus China, aber die Modegeschichten kamen erst aus dem Westen. Ja, also sozusagen kamen die westlichen Firmen, die in Vietnam, in China produzieren ließen, die haben das sozusagen abgekupfert und eine Schraube nochmal dran gedreht. Und also, ja, und China ist leider ein Beispiel, was diese Tradition hatte. Und jetzt das sehr, also die haben ja eine irre Umweltverschmutzung teilweise. Also da gibt es viele Beispiele, wo das so nicht funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass der Xi Jinping sich als Buddhist wahrnimmt. Es ist ein Kommunist eigentlich, ja. Also oder Maoist, genau. Also und ein Maoist und der Maoismus bezieht sich auf Karl Marx und Friedrich Engels. Und wer waren das? Das waren Europäer. Es ist ja auch vollkommen absurd eigentlich, ja. Also man könnte natürlich auch sagen, das sieht man auch wieder die Verwobenheit, ja. Also ja, also ja. Und um vielleicht den Bogen zu Thich Nhat Hanh wieder zu finden, ist wirklich, dass er es also erstens auch gelebt hat, das, was er gesagt hat. Und er hat also einen ganz eigenen Zugang zu den Dingen. Das heißt, also wirklich draußen sitzen und einen Baum betrachten und sich vergegenwärtigen, dass der Baum ein Teil von mir ist. Also das verändert etwas. Ja, dass man wirklich in dieses Hier und Jetzt zurückkommt und nicht über das drüber nachgrübeln, sondern wirklich einfach den Baum anschaut und man weiß, man ist Teil davon. Und das verändert unseren Umgang mit den Dingen. Das ist so ein bisschen die Person Thich Nhat Hanh gewesen. Also, oder man trinkt eine Schale Tee und ist sich bewusst, wie viele Hände dabei waren, damit der Tee jetzt in dieser Schale hier da ist und ich ihn trinken kann. Und dass ich Teil dieses Prozesses bin, durch meine Ausscheidungen wird wieder Dünger, wenn wir Glück haben, und dann wächst irgendwo wieder was Neues.
Aber er sagt auch, ich bin der Pirat, der die Vorfahrt überlegt.
Ja, also das ist dieses Non-Duale. Also, dass er auch mit verwirrten Menschen verbunden ist, nicht getrennt ist.
In letzter Konsequenz ist es ja auch, ja.
Das ist es.
Ich bin mit dem Baum verbunden, aber ich habe auch einen Aspekt von diesem Wissen, ja. Auch in mir. Ja.
Naja, das ist die Frage, ob ich das, also ja, also genau. Ja. Also wenn man auf der Ebene der Non-Dualität bleibt, wäre das auch, da gibt es keine Trennung. Und also
das
Wesen.
Das ist schon schwer, wenn ich mit den Gedanken, gell?
Ja, wobei, wenn man es in Bezug auf konkrete Wesen umsetzen würde, würde man sagen, es ist das Mitgefühl, was ich manifestiere. Ja. Und zwar das Mitgefühl mit Menschen, die einfach extrem verwirrt sind und eigentlich den roten Faden im Leben verloren haben oder durch äußere Umstände so handeln, weil auch hier kann man ja diese, also ich sag mal, jeder verwirrte Mensch hat eine Biografie und man könnte es natürlich, westlich-psychologisch gesehen, hat natürlich die Biografie etwas mit dem zu tun, wie er jetzt verwirrt handelt. Und aus buddhistischer Sicht ist so, dass man das zwar nicht gut findet, aber diese Person erstmal als Person auch wertschätzt in ihrer Verwirrung. Und leider gibt es momentan, kommt mir vor, extrem viele Leute in Verwirrte, die auch noch an den falschen Positionen sitzen, um dieser Verwirrung noch viel mehr Raum zu geben. Das ist ja das, was wir jetzt täglich in den Medien wahrnehmen können. Und trotzdem, aus buddhistischer Sicht bleibt es dabei, dass auch diese Personen Buddha-Natur in sich haben. Also potenziell Buddha sein könnten, nur die sind halt so verwirrt in ihren ganzen Verstrickungen, dass sie da überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Und das ist das Drama. Und wenn ich bei dem Leidensaspekt einer Person oder dieser Person anknüpfe, dann öffnet sich mein Herz. Dann entsteht Mitgefühl. Und zwar dann fokussiere ich nicht auf das verwirrte Handeln, sondern ich fokussiere auf das, was drunter liegt. Auf das Tragische eigentlich, dass das ja eigentlich, und das kann man ja jetzt auch sehen, Menschen sind, die getrieben werden von ihrer Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit, das ist ja schon im deutschen Wort enthalten, das sind Menschen, die mit sich nicht in Frieden sind. Die sind unzufrieden und getrieben.
Innerer Frieden, äußerer Frieden.
Ja, also und das ist, glaube ich, also ein wichtiger Aspekt, also dass wir auch bei sehr verwirrten Menschen trotzdem sehen können, dass auch diese Person Buddha-Natur hat und dass sie durch ihre Verwirrung sich natürlich auch selbst schadet, nicht nur anderen Menschen, sondern sich auch selbst. Ja, aber das ist fortgeschrittene Programm. So. Vielleicht machen wir hier so mal Stopp, damit wir ein bisschen Zeit haben noch für Austausch. Danke.